Wir haben ein ganz wunderbares Angebot bekommen von Isabella Schwadere, die heute zu uns zu Gast im Studio ist, und zwar zu erzählen über Frauen in Algerien oder die Lage überhaupt, die politische Lage in Algerien mit einem besonderen Fokus auf die Frauen. Und da haben wir uns sehr gefreut, weil wir alle drei eher in etwas kleineren Bezug haben zu Algerien oder gar keinen.
Schön ausgedrückt, ja.
Also wir haben jetzt im Vorfeld auch mal, ne, also uns versucht, kurz da rein zu arbeiten und auch festgestellt, wie du hast es gerade so schön gesagt.
Ja, also man muss halt danach suchen, so, ne? Also das findet irgendwie nicht statt in unseren normalen Medien, sag ich mal. Mhm. Ne? Also man muss ganz konkret Algerien, aktuelle Lage oder Frauen in Algerien googeln sozusagen.
Ich habe tatsächlich einen Artikel gefunden in der Neuen Züricher Zeitung zum Thema. Mhm. Mhm. Genau. Und ich habe dann kurz überlegt, wie war das denn, also welchen Bezug habe ich überhaupt zu Algerien? Und da ich noch zu Ostzeiten groß geworden bin, habe ich immer noch im Hinterkopf, ja klar, es gab die Vertragsarbeiter, ich glaube vor allem Männer in der DDR. Und dann gab es irgendwie in den letzten Jahren nochmal einen Bezug dazu, dass es über die Stasi-Akten und auch klar geworden ist, es gab hier einen der ersten rassistischen Pogrome gegen algerische Vertragsarbeiter 1975 in Erfurt, ganz direkt. Genau, und das so, und dann hört es aber auch schon auf. Und dann habe ich heute Morgen mal geguckt, Wikipedia und so, ne? Also Algerien, das größte Land in Afrika. So, es ist das 10. größte der Welt. Und ich dachte so, okay, wir wissen sehr wenig. Und was ich gefunden habe heute, das fand ich einen ganz interessanten Ansatz, dass die aktuellen Proteste im Moment auch fast, also oder die revolutionären Bewegungen als Heilungsprozess gerade angesehen werden. Und das ist, fand ich, einen ganz schönen Aufhänger. Und willkommen, Isabella, und stell dich einfach mal vor mit deinem Bezug zu Algerien.
Ja, hallo, vielen Dank, dass ich heute bei euch sein darf. Ich war im Ende April, nun, ich glaube, zum 7. oder 8. Mal in Algerien. Ich habe da familiäre Verbindungen dahin und war ursprünglich eingeladen zu einer Jahrestagung der Philosophischen Gesellschaft dort, um einen Vortrag zu halten über den Zusammenhang von Religion und Menschenrechten. Und ich hatte also alles schon vorbereitet mit ziemlich komplizierter Visa-Prozedur. Man muss sich da einladen lassen und so weiter. Also einfach hinfahren, das geht gar nicht. Gut, und nachdem also alles schon fertig war, kam ihm die Nachricht von den Veranstaltern, dass die ganze Konferenz wegen Revolution abgesagt wird, weil die Leute einfach im Moment andere Dinge im Kopf haben. Und dann dachte ich mir, gut, also dann halte ich keinen Vortrag, sondern höre mir einfach lieber an, was die Leute zu sagen haben. Und es ist wahrscheinlich eh klüger, als dorthin zu gehen als Europäer und den Leuten was zu erzählen. Und es war eine ganz tolle Erfahrung. Ich habe sehr viele sehr, sehr tolle Frauen kennengelernt, mit ihnen sehr ausführlich gesprochen. Und deswegen bin ich heute hier. Ich dachte, ich teile das einmal mit euch auch. Gerade, vielleicht auch gerade deswegen, weil Algerien ja irgendwie es wird schwer einzuordnen ist auf unserer politischen und emotionalen Landkarte, wie wir schon gehört haben. Katrin hatte das erwähnt mit dieser ersten Hetzjagd 1975. Übrigens gibt es in einem Blog, den sehr liebe Kollegen von mir machen, die colonizeerfurt.de, auch einen kleinen Beitrag dazu. Dass hier, wir erinnern uns auch noch an die ziemlich gruselige Berichterstattung, an diese berühmte Kölner Silvesternacht. Also das Bild von den Nafris, den Nordafrikanern, ist jetzt nicht gerade das Beste. Aber da ist Deutschland auch jetzt keine besonders unrühmliche Ausnahme. Das gilt eigentlich auch für den Rest der Welt. Aber heute vielleicht erstmal eine andere Seite. Vielleicht noch ein paar Worte zu der Bewegung allgemein. Dort nennen sie das Haraka-Bewegung, also es ist eine Revolution, ist ein zu großes Wort. Vielleicht kurz zu den Hintergründen. Am Freitag, den 22. Februar 2019, gab es die erste Demonstration auf den Straßen von vielen größeren Städten. Und zwar ging es darum, dass der ziemlich altersschwache Präsident, der ja im Rollstuhl sitzt und eigentlich auch gar nicht mehr sprechen kann, angekündigt hatte, er würde sich bei der kommenden Wahl, Ende April sollte, hätte die sein sollen, für eine fünfte Amtszeit wählen lassen wollte. Und das hat den Leuten also gestunken. Mhm. Sind auf die Straße gegangen und seitdem gibt es große, große Demonstrationen jeden Freitag. Ich war auch auf einer dabei, da vielleicht später nochmal dazu. Was jetzt die Frauen betrifft, das Ganze begann also so als eine ziemlich ungeregelte Geschichte, organisiert über die sozialen Medien. Man weiß aber nicht genau, wer der dahinter steht und wahrscheinlich ist es auch überhaupt nicht klar. Die dritte Demo fiel also auf den 8. März, den Internationalen Frauentag. Und es waren also vorher auch schon viele Stimmen laut geworden, sogar von den fundamentalistischen Islamisten, dass die Frauen doch eigentlich auch beteiligen könnten an diesen Demonstrationen. Das haben sie dann auch gemacht. Und seitdem hat sich auch das Gesicht dieser Bewegung erheblich verändert. Also die Frauen haben also beschlossen, ihre Häuser zu verlassen. Sie haben beschlossen, Seite an Seite mit den Männern auf die Straße zu gehen, was für die algerische Gesellschaft absolut undenkbar war vorher. Mhm. Und sie machen den Mund auf, sie äußern sich, sie lassen sich das also nicht nehmen. Und das ist auf jeden Fall ein Anfang von, wie ich denke, massiven Veränderungen in der algerischen Gesellschaft. Also wie auch immer diese Bewegung ausgehen wird politisch, das weiß im Moment niemand. Ja, das kann gut werden, das kann aber auch in einer Katastrophe enden, das kann man nicht abschätzen. Aber dass die Frauen aktiv in die Öffentlichkeit treten, das wird sich nicht mehr rückgängig machen lassen.
Du hast ja gesagt, du warst schon in den letzten Jahren immer wieder in Algerien. Macht sich das im Klima bemerkbar? Also im Klima mit den Frauen, also dass sie jetzt mehr sichtbarer sind oder mehr auf der Straße sind oder wie hast du das wahrgenommen oder war das jetzt nur zu den Demonstrationen?
Also erstmal bin ich in ein Land gekommen, was regelrecht gesprudelt hat, also im positiven Sinne von einer gewissen Erregung und ja auch Begeisterung, dass jetzt endlich was passiert. Also diese Selbstermächtigung der Bevölkerung zu sagen, wir gehen jetzt auf die Straße und wir haben es zumindest geschafft, diesen Präsidenten loszuwerden. Und wir haben auch jetzt deutlich gemacht, dass wir diese ganzen Familienclan des Präsidenten nicht mehr haben wollen. Und all das, das bewegt schon mal ungeheuer viel. Vorher war politisch gesehen eigentlich keinerlei Beteiligung möglich. Und nach dem langen und blutigen Bürgerkrieg der 1990er Jahre hatte auch niemand wirklich den Mut, etwas zu machen. Und jetzt, 20 Jahre später, ist aber eine neue Generation am Start, die andere Verbindungen hat in die Welt, also auch wenn sie nur virtuell sind. Mhm. Die haben andere Wünsche, andere Bedürfnisse und die kommen jetzt auf die Straße.
Du hast Musik mitgebracht.
Ja. Und ich würde vorschlagen, wir fangen an mit einem Lied von Das ist ein sehr grooviges Lied. Das ist eine marokkanische Musikerin, die so Ethno-Jazz macht. Und das ist Musik aus der Sahara. Aus Südalgerien. Wir haben ja gehört, Algerien von der Quadratkilometerzahl eines der größten Länder der Erde, wobei natürlich nur ein ganz kleiner Teil überhaupt besiedelt ist. Aber nichtsdestotrotz ist die Sahara ein Herz des Landes, nicht nur wegen der großen Ölfelder, sondern weil eben dort diese Berberkultur sehr, sehr wach ist. Und davon hören wir jetzt ein kleines Beispiel.
Das war Musik aus der Wüste, aus der Sahara. Und wir haben heute zu Gast im Studio Isabella Schwaderer zum Thema Frauen in Algerien und zur aktuellen politischen Lage. Und wir haben gerade Musikpausen sind immer so schön, sich zu verständigen. Das hört ihr da draußen nicht. aber wo nochmal klar war, ist, wir müssen auch nochmal in die Geschichte gucken. Also was für eine Historie ist eigentlich in Algerien vorhanden? Was ist auch im kollektiven Gedächtnis verankert von Gewaltthemen und was schwappt da jetzt auch herauf? Und wir hatten, war auch klar, dieses Thema der Frühling,
der arabische
Frühling hat Algerien nur so gestreift. Ja.
Ja, genau. Bestenfalls, ja.
Du darfst. Kolonialgeschichte.
Ja, wir könnten es vielleicht von hinten versuchen aufzurollen. Mhm. Man kann wahrscheinlich nicht ganz zu Unrecht durchaus als die algerische Geschichte einer ständigen Versuch nach Dekolonialisierung verstehen. Also Algerien hat zwar sich von Frankreich unabhängig gemacht 1962, war aber zuvor eben ein Teil Frankreichs. Sodass man grob sagen kann, dass die Zeit der Franzosen in Algerien 1830 beginnt und 1962 endet. Also es ist eine wesentlich längere Zeit als die, die danach vergangen ist. Mhm. Und wie ein zeitgenössischer Autor einmal mit spitzer Feder verkündet hat, müsse man nun Algerien von seinen Befreiern befreien, weil das Einparteiensystem, das Algerien seit der Unabhängigkeit hatte, sich immer aus Unabhängigkeitskämpfern gespeist hat. So. Und auch der letzte Präsident war eben ein Unabhängigkeitskämpfer der FLN, Front de la Libération Nationale, Nationale Befreiungsfront, so heißt auch diese Partei. Und nun ja, jetzt ist aber natürlich dem Ganzen biologisch auch irgendwie eine Grenze gesetzt. Ne? Es gibt nun mal keine lebendigen oder fähigen Teilnehmer dieser Revolution mehr. Und so wird es auch zunehmend schwerer, das ganze nationale Narrativ auf dieser Dekolonialisierung aufzubauen. Mhm. Und vielleicht ist jetzt wirklich mal Zeit für Neues.
Ah ja, und jetzt zur aktuellen Lage zurück. Ich habe gefunden, dass diesen Ausspruch, dass das jetzt eine Revolution des Lächelns sei. Das heißt, es geht grundlegend um friedliche Proteste erstmal. Wie hast du das erlebt?
Oder? Ja, ganz genau so. Mhm. Das ist eine schöne Bezeichnung. In der Tat, der Hashtag, einer der wichtigen Hashtags bei der Bewegung ist Silmia, das heißt friedlich. Und ganz genau so läuft das auch ab. Zumindest dieser eine Freitag, wo ich also selber mitgegangen bin, war auch so nicht geplant. Nur ich dachte mir, oh, ich halte mich jetzt mal ganz schön fern. Ich habe ja Familie und so. Ich gehe jetzt mal nicht auf Demos. Aber eine Bekannte dort sagte mir, ach was, gehst jetzt einfach mit. Das ist überhaupt nicht problematisch. Und in der Tat war das also ein sehr eindrucksvolles Erlebnis. Man muss sich also vorstellen, Algier ist eine Stadt, die liegt am Mittelmeer und es gibt also die Seeseite und dann geht es relativ schnell so einen Hügel hoch und der Präsidentenpalast ist also oben und unten ist also das Stadtzentrum mit großen Bauwerken aus der Kolonialzeit. Nicht wahr? Also der größte Teil der Innenstadt ist noch ganz französisch geprägt. Schöne fünfstöckige weiße Häuser mit blauen Fensterläden, also wirklich sehr mediterran. Und großen Plätzen mit repräsentativen Bauten für die Post und für die Oper und so weiter. So, und an diesem Freitag, an dem ich eben da war, Ende April, war also großräumig die gesamte Innenstadt abgesperrt. Es gab kein Autoverkehr, keine öffentlichen Verkehrsmittel. Und es waren sehr, sehr viele Polizisten draußen und die haben aber in erster Linie die Zufahrten zum Präsidentenpalast abgesperrt. Und das heißt, die ganze Innenstadt war leer und es war aber auch niemand da. Das heißt, die Bevölkerung, die konnten machen, was sie wollten. So, und ja, ich überlege, ich versuche gerade die Bilder in meinem Kopf ein bisschen zu sortieren. Vielleicht nach und nach. Man muss sich also vorstellen, es gibt Freitag, um die Mittagszeit gibt es das Freitagsgebet, was das wichtigste Gebet der Woche ist. Und ich lief also mit meiner Bekannten, also eine große, ganz leere Straße hinunter. Und vor einer Moschee beteten also ungeheuer viele Männer, wahrscheinlich, weil die drinnen voll war. So, und sie machten also ihre Verbeugungen und so weiter. Und mit dem Friedensgruß, mit dem der Imam dann alle verabschiedet hat, sprangen also diese Männer auf wie die Schulkinder, wenn die Glocke am Freitagmittag klingelt, packten also ihre Fahnen aus und rannten auf die Straße. Und fingen eben an zu skandieren und Richtung Innenstadt zu marschieren. Mhm. So, und dann kann man sich also vorstellen, das passiert also in verschiedenen Ecken der Stadt. Die Leute sind jetzt endlich frei, so, Gebet ist vor Ende. Und strömen also in die Innenstadt. Und das sind also Hunderttausende von Leuten und es passiert nichts. Also keine eingeworfenen Fensterscheiben, keine geklauten Handys, keine Raufereien, nichts. Ganz im Gegenteil, es war also Feststimmung, es war fast ein bisschen wie ein Karnevalumzug. Alle waren also gehüllt in ihre algerischen Fahnen und haben irgendwie Konfettis herumgeschmissen und getrommelt und sich einfach des Lebens gefreut. Und deswegen passt das mit der lächelnden Revolution, weil ich glaube, dass die Bevölkerung nicht nur auf sich aufmerksam gemacht hat, sondern einfach den öffentlichen Raum für sich erobert hat. So, also ich habe mir sagen lassen, dass freitags, also quasi am Wochenende, die Innenstadt leergefegt ist, weil alle Geschäfte zu sind. Man kann dort nichts kaufen, man kann keinen Kaffee trinken, gar nichts. Das war jetzt aber ganz anders und das empfanden alle als ganz, ganz toll. Also es waren alle draußen, Männer, Frauen, Kinder, Omas, entweder guckten sie aus dem Fenster oder standen am Straßenrand und tranken dann Tee und es gab Gebäck und viele Freiwillige haben also schüsselweise Essen verteilt und Wasserflaschen. Also ein sehr, sehr positives, emotionales Gefühl und das, obwohl eben, oder vielleicht gerade deswegen, weil niemand wirklich aufgepasst hat. Viele haben mir dann auch gesagt, es war ihnen mit diesem Lächeln der Revolution ganz, ganz wichtig, der Welt einfach zu zeigen, dass nein, Algerien ist nicht nur Terrorismus. Mhm. Also insbesondere in Frankreich assoziiert man mit Algerien natürlich die blutigen Auseinandersetzungen des Algerienkrieges, aber natürlich auch terroristische Anschläge von seit 1962 und der letzte wirklich große fand ja in der Redaktion des Satiremagazins Charlie Hebdo statt, wo also die Attentäter auch algerischstämmig zumindest waren. Gut, und all das wollten sie beiseite schieben und zeigen, wir können auch friedlich, wir können auch demonstrieren, wir können uns politisch betätigen, ohne Autos anzuzünden und Geschäfte zu überfallen und sonst irgendwas. Und ich denke, das hat so eine Kraft, diese Sehnsucht, sich irgendwie friedlich zu etablieren, auch in der Wahrnehmung des Westens, insbesondere Frankreichs natürlich, weil sie dazu noch die engsten Verbindungen haben, dass das ja eine sehr, sehr gute Stimmung hervorgebracht hat. Und vielleicht kommen wir dann auch zu dem Thema, was wir uns heute vorgenommen haben. Einen nicht unbeträchtlichen Anteil an diesem Lächeln haben auch die Frauen. Mhm. So, also erstmal, was ich gesehen habe, waren wirklich sehr viele Frauen, die mitgelaufen sind. Das ist schon bemerkenswert in einer Stadt, wo ich vorher nicht alleine herumgelaufen wäre. Gut, es liegt natürlich auch daran, dass man mich auf 10 Meter Entfernung als Ausländerin identifiziert. Aber ja, das habe ich mir irgendwie nicht zugetraut und meine Begleiter, denen war das immer sehr, sehr unrecht. So, das war also das erste Mal, dass ich ohne männliche Begleitung in Algier herumgelaufen bin. Die Frauen dort, also viele haben mir gesagt, die Frauen haben die Revolution schön gemacht oder friedlich gemacht, weil, vielleicht kann man das erklären mit so einer Besonderheit der algerischen Gesellschaft, die sind sehr, also die soziale Kontrolle ist sehr stark durch die, also es gibt einen sehr, sehr engen Kodex, was sich gehört und was sich nicht gehört. Sobald Frauen zugegen sind, würde sich niemand mehr wirklich trauen, Unsinn zu machen. Ja, also das können wir uns jetzt vielleicht gar nicht so richtig vorstellen, aber die Tatsache, dass eben Damen im öffentlichen Raum anwesend sind, hat viel beigetragen zum friedlichen Ablauf dieser Demonstrationen.
Und also jetzt ist ja der Präsident weg sozusagen, ne? Aber an sich ja das politische System ja noch nicht. Also ne, die Seilschaften und so sind ja also immer noch da. So, was haben denn die Frauen gesagt, was sie sich wünschen oder wohin soll es denn gehen für sie?
Ja, das ist in der Tat eine ganz wichtige Frage. Wahrscheinlich die wichtige Frage überhaupt. Ich habe auch teilgenommen an einer Podiumsdiskussion, das war einfach ein glücklicher Zufall, diese Philosophieprofessorinnen, die eben auch mit Teil dieser philosophischen Vereinigung waren, haben also dann gesagt, na, wir müssen auch was sagen. Mhm. Und haben also in einem Nachmittag so eine ganze Reihe von Statements abgegeben. Gut, man kann jetzt argumentieren, sagen, okay, das ist ja eben, das sind eben Philosophieprofessorinnen, das bildet also nur einen Teil der Gesellschaft ab, aber ich denke, zu großen Teilen bildet das schon die Meinung vieler Frauen ab. Also ein Punkt, der angesprochen wurde, ist der, dass in Algerien Frauen grundsätzlich nicht frei sind. Also das Thema Freiheit, was ja auch in der Demonstration immer wieder angekündigt worden ist, gilt für Frauen in weit geringerem Maße als für die Männer. Mhm. Also das fängt eben damit an, dass der öffentliche Raum ihnen eigentlich nicht zur Verfügung steht. Es gab einen Fall von einer jungen Frau, die Sport machen wollte, joggen gehen wollte und die wurde auf der Straße irgendwie angemacht, sie soll jetzt gefälligst nach Hause gehen, wo sie hingehört. So, und das war ein Vorfall, der in den, also ungeheuer viel Diskussionen angeregt hat. Wo ist der Platz der Frau? Ist der drinnen oder draußen? So, das ist also ein Punkt. Das, aber der ist vielleicht schon zum Teil gelungen, indem die Frauen eben nach draußen gegangen sind. Die haben das einfach gemacht. Aber natürlich ist es damit jetzt auch nicht ganz erledigt. Ein zweiter Punkt, der jetzt weniger die... So, ich raschel gerade so ein bisschen mit meinen Notizen. Ein zweiter Punkt, der jetzt weniger die Bräuche betrifft oder die gesellschaftlichen Bestimmungen, der angesprochen wurde, ist der, dass die Ungerechtigkeit gegenüber den Frauen auch gesetzlich verankert ist. Mhm. Das ist ein großes Problem, weil das Zivilrecht in Algerien, also zumindest das Familienrecht, basiert auf der Scharia, was nicht grundsätzlich bedeutet, dass Frauen nur benachteiligt sind, aber sie sind in vielen Bereichen benachteiligt. Es geht los zum Beispiel beim Erbrecht, also es kann zum Beispiel eine Frau nur die Hälfte des Erbanteils eines Mannes haben, ne? Also die Schwester erbt automatisch halb so viel wie der Bruder. Das hängt damit zusammen, dass das Bild das ist, dass die Familie in eine die Frau in eine andere Familie heiratet und damit sozusagen das Familienvermögen wegkomme. Es gibt aber noch andere Dinge, dass die Das Thema Ehescheidung, da kann die Frau hat wesentlich weniger Möglichkeiten, eine Ehescheidung einzureichen als ein Mann. Und auch, also Frauen können auch nicht selbstbestimmt heiraten. Sie brauchen immer die Einwilligung der Familie und selbst wenn sie 35 sind und gestandene im Berufsleben stehen und so weiter, sie brauchen also immer die Einwilligung des Vaters. Das sind so Punkte, die immer wieder kritisiert werden und ja, also da muss die Gesellschaft sich aber sehr, sehr stark bewegen, um das, also an dieser Stellschraube zu drehen. Also im Moment sieht es also eher so aus, also das System, das bis jetzt an der Macht war, das hat das eher verschärft in Richtung Islam, um die Islamisten im Land quasi ins Boot zu holen. Also das muss man vielleicht ein bisschen erklären. Die schwarze Dekade von nach 1988 war also geprägt von einer Auseinandersetzung der Regierung und des Militärs mit Islamisten. Die hatten die Parlamentswahlen quasi gewonnen, so oder fast, und dann gab es eben einen Putsch. So, und alles, was in den darauffolgenden Jahren passiert ist, war der Versuch, die Islamisten, die die stärkste politische Macht inzwischen geworden waren, an den Rand zu drängen. Das ist größtenteils gelungen und die meisten sind tot aus der Bewegung oder irgendwie im Gefängnis. Aber nichtsdestotrotz, also um es kurz zu sagen, wäre es möglich, diese Partei zu wählen, dann würden sie ganz schnell wahrscheinlich die Mehrheit der Stimmen erhalten. Mhm. So, also das ist immer noch da. Und deswegen versuchte die Regierung bzw. die FLN, die eigentlich sozialistische Wurzeln hat, die aber ganz weit zurückliegen, sich sozusagen den Rückhalt eines Teils der Bevölkerung zu versichern, indem sie die islamische Karte gespielt haben. So. Mhm. Na? Und so kommt es also zu diesem Zusammenschluss eigentlich, der eigentlich nicht so wirklich logisch ist, ja, oder in gewisser Weise ist es natürlich schon logisch. Es ist ein Versuch, die Opposition einfach zu integrieren.
Die Macht zu halten, ja. Ja.
Genau. So. Ich habe noch eine Frage, ja, zu den Frauen, weil du jetzt erzählt hast, dass das jetzt auch wichtig war für die Bewegung, die gerade in dem Land läuft und ja, irgendwie auch was Besonderes, dass jetzt Frauen plötzlich auf die Straße gegangen sind und sich sichtbar gezeigt haben und den öffentlichen Raum ja auch eingenommen haben. Wie erklärst du dir das, dass das eben so plötzlich funktioniert? Weil, so wie ich das verstanden habe, wurden ja, also dass das die Männer eben auch akzeptieren, dass die Frauen plötzlich rausgehen, weil denen wurde ja schon, die wurden ja schon zurechtgewiesen immer, hier, das ist dein Platz, du bist zu Hause und nicht im öffentlichen Raum. Und plötzlich ist da so eine Stimmung, wo es möglich ist, dass Frauen auf die Straße gehen. Woher kommt das? Oder warum akzeptieren die Männer das?
Es ist nicht leicht zu beantworten, weil ich A, nicht weiß, ob die Männer das wirklich auch auf längere Sicht akzeptieren und ob das sozusagen im Moment diese Akzeptanz nicht vielleicht aus dieser Euphorie der Umwälzung quasi so mitgetragen wird. Eine der Referentinnen, mit der ich gesprochen hatte, die hatte auch wirklich darauf nochmal besonders Wert gelegt, dass es wichtig ist, dass diese Beteiligung der Frauen am öffentlichen Leben auch über diese Bewegung hinauszutragen, also dass das nicht alles sein kann. Ne? Also es ist eigentlich, also es sieht jetzt erstmal nach einer großen Errungenschaft aus, es ist aber wirklich nur so ein ganz kleiner Babyschritt voraus und das kann, wenn es irgendwie dumm läuft, auch alles wieder zusammenfallen. Ja. Also das kann man jetzt so nicht sagen.
Ja,
okay. Ja. Also insofern, aber ich denke, wenn dadurch, dass erst schon mal was getan worden ist, also dass es eine gewisse Grenze überschritten ist oder eingerissen worden ist, und dann muss man ja auch sehen, dass Algerien zu den Ländern gehört, wo irgendwie mehr als 50% der Bevölkerung unter 15 Jahre alt ist. Ja, also das ist ein, es kommt jetzt einfach auch eine neue Generation, die sich über Facebook vernetzt und die ein Auge auf die Entwicklungen in der Welt hat, die dahingehend vielleicht ein bisschen mehr motiviert sind als ihre älteren Schwestern. So. Es liegt auch daran, dass im Moment die ökonomische Lage nicht so prickelnd ist. Also man kann immer noch nicht sagen, dass Algerien arm wäre. Es ist im Gegenteil ein ziemlich reiches Land und die Menschen, die ich in der Stadt gesehen habe, waren alle satt und gut gekleidet und alle haben sie ihre eigenen Autos und so. Aber so ein Einkommen reicht inzwischen nicht mehr, um eine Familie zu ernähren. Und deswegen steigt das Heiratsalter. Also es gibt sehr viele Männer und Frauen, die auch mit Anfang 40 noch nicht verheiratet sind, weil sie es sich einfach nicht leisten können. So, und damit steigen natürlich auch die Ansprüche, also mit dem Bildungsstand und dadurch, dass sie eben nicht so früh mit Kindern und so weiter zu Hause eingesperrt sind, bewegen sich Frauen einfach mehr und fordern das sich für sich ein. So, also das wäre jetzt meine Erklärung oder ein Teil davon.
So, hören wir uns noch eine Musik an.
Ja.
Was schlägst du denn vor?
Gut, da wir jetzt so viel über Algier gesprochen haben, würde ich gerne ein ganz altes Lied euch vorstellen. Und zwar ist das Orchester El Gusto ein sehr, finde ich, sehr herzerwärmendes Projekt gewesen. Und zwar, wir hatten ja gesprochen von der Unabhängigkeit und mit dem Wegzug der Franzosen sind eben nicht nur die Franzosen aus Algerien 1962 weggezogen, sondern auch die vielen Juden, die dort, also in Algier vor allem, einen ganz wichtigen Teil des Kulturlebens gestaltet haben, unter anderem auch der Musik. Und diese Unterhaltungsmusiker, die in den Nachtclubs und so weiter gespielt haben, diejenigen, die jüdischer Herkunft waren, die sind alle nach Israel emigriert im Zuge der Islamisierung des Staates. Und auch die anderen Musiker hatten plötzlich keine Erwerbsgrundlage mehr, weil das nicht mehr opportun war. Also trinken und Musik hören abends, das war einfach, damit war einfach Schluss. So, und jetzt hat 2012, das ging von Frankreich aus, eine junge Frau versucht, Musiker aus dieser Generation zusammenzubringen, zwar muslimische und jüdische, und die haben gemeinsam ein Konzert gemacht und sind damit auch irgendwie auf Welttournee gegangen, alles Herren so über 70. Und ein Lied hören wir jetzt.
Ja, wir befinden uns mit unserer heutigen Sendung in Algerien und sprechen über Frauen. Und was gerade so ein Thema war, war nochmal, dass Frauen in Algerien deutlich später heiraten, was natürlich deutlich die Bildungschancen erhöht. Ich habe keine Ahnung, was Frauen in Algerien für Bildungschancen haben. Du hast vorhin erzählt von Professorinnen, Philosophieprofessorinnen, die eingeladen haben, offensichtlich zu einem internationalen Symposium. Und ja, wie ist das für Frauen in Algerien?
Ja, vielleicht muss man da erstmal so ein bisschen, um den Hintergrund zu erklären, so ein paar Besonderheiten hervorheben. Und zwar eine große Chance für Algerien oder eine große, aber auch gleichzeitig ein Fluch sind die Bodenschätze, die es dort gibt. Und zusammen mit dem der Regierungsform, die da war, also diese Faktoren haben eine Art Rentenwirtschaft hervorgebracht. Also das heißt, der Staat lebt nicht von Steuereinnahmen, sondern lebt ausschließlich vom Verkauf der Rohstoffe im Land. Da kommt ziemlich viel Geld rein, dann, und das verteilt sozusagen die regierende Kaste erstmal auf sich selbst.
Klar.
Und den Rest auf die Bevölkerung. Und vielleicht aus Trägheit, aber wahrscheinlich auch ein bisschen aus Berechnung, hat es nie wirklich konsequente Versuche gegeben, das Land zu industrialisieren. Was die katastrophale Folge hat, dass es einfach keine Arbeit gibt. Wie auch. Also man importiert alles. Also es wird nichts selber hergestellt, nicht mal Zahnpasta oder Seife oder so. Das kommt alles aus der Türkei, und weil es halt einfacher ist, die Sachen zu kaufen auf dem Weltmarkt, als sie selber herzustellen. Also die Landwirtschaft ist wird betrieben, ja, aber ansonsten habe ich jetzt ganz wenig gesehen an wirklich produzierenden Betrieben. Und nach dem Abzug der Franzosen wurden ja deren Fabriken und so weiter alle verstaatlicht, und davon ist auch nicht mehr viel übrig, so, außer der Ölindustrie. Das heißt, das gilt aber nun auch für Männer natürlich genauso. Wenn man ausgebildet ist, fragen sich alle, wofür? Der zweite Punkt, der sich negativ auswirkt, ist der, dass mit der Unabhängigkeit gleichzeitig auch eine Arabisierung des Bildungssystems stattgefunden hat. Das heißt, die französischen Schulen wurden geschlossen, größtenteils. Und auch in den Universitäten wurde umgestellt auf Arabisch, was die Leute, die dort ausgebildet werden, natürlich mit wesentlich weniger Möglichkeiten ausstattet, irgendwo anders zu arbeiten. Also im Prinzip bleiben ja nur andere arabische Länder übrig, die nun aber auch nicht gerade ein Problem haben mit fehlenden Arbeitskräften, ganz im Gegenteil. So, das heißt, es sind Leute, die studiert haben, es sind sehr viele, und die wissen dann einfach nicht, wohin. Für die jungen Männer, das wissen wir ja, ist dann die einzige Alternative, die die sehen, sich übers Meer zu fahren und irgendwie in Europa zu versuchen, einen Fuß auf den Boden zu kriegen. Das machen Frauen eher nicht. Außer eben aus wirklich den wohlhabenden Schichten, die dann auch keine Schwierigkeiten haben, sich Visa fürs Ausland zu beschaffen. Aber meistens gehen sie dann nur für weiterführende Studien nach Frankreich und kommen dann wieder zurück. Also es gibt grundsätzlich wenig Arbeit für alle. Man muss aber sagen, dass im Bildungssektor selber, also die Lehrerinnen und auch an der Universität die Professorinnen, wahrscheinlich, also ich habe jetzt keine konkreten Zahlen, aber gefühlsmäßig doch eher Frauen sind, und auf jeden Fall weniger als bei uns, also zumindest im höheren Bildungssektor. So, also als Frau Professorin für Philosophie zu werden, ist wesentlich einfacher als hier. Gut, aber dieser Beruf hat nicht das Prestige wie bei uns. Also insofern kann man es auch schlecht vergleichen. Frauen, sagen wir mal, aus den weniger bildungsnahen Schichten, die leisten natürlich auch einen ökonomischen Beitrag, weil es einfach sein muss, um die Familie irgendwie über die Runden zu bringen. Und da, das ist so etwas, was mir aufgefallen ist, wobei ich aber jetzt auch keine wirklich quantitativen Untersuchungen gemacht habe. Also Frauen sind sehr viel so in so einem grauen Sektor der Wirtschaft beschäftigt, wo sie einfach quasi, alternative Strukturen aufbauen. Das heißt, also zum Beispiel dieser ganze Zweig von Hochzeitsausstattungen ist natürlich in Frauenhand. Hochzeiten und Verlobungsfeiern, Beschneidungsfeiern sind ein sehr großer Wirtschaftszweig, weil im Prinzip haben die Leute ja Geld, nur gibt es ja nicht wirklich was Tolles zu kaufen. Vor allem kann man nicht verreisen. Man kommt ja nicht raus. Deswegen fließt sehr viel Geld in diese Familienfeiern. Und die Schneiderinnen und die Frauen, die dann eben das Essen zubereiten und insbesondere die Süßigkeiten, die dann überall verschenkt werden, die machen das eben ja quasi im Hinterzimmer, so auch unversteuert und so weiter. So läuft
Care-Arbeit.
Ja. Ne? gut. Und ein großes Drama, das vielleicht einfach zum Schluss ist, dass also was die Leute wirklich betrübt, ist keine materielle Not. Wie gesagt, alle haben im Prinzip genug zu essen. Es gibt staatliche Wohnungsbauförderung, davon können wir nur träumen. Ja, also im Prinzip kann jeder sich einen Antrag stellen, um dann eine subventionierte Wohnung erwerben zu können. Also dort ist es nicht üblich, dass man zur Miete wohnt, sondern man kauft die. Mhm. Aber dafür bekommt man dann ungeheuer viel Zuschüsse und so weiter. Also wie gesagt, eigentlich haben alle das Notwendige, aber was ihnen fehlt, ist die Möglichkeit zu reisen, denn man bekommt kein Visum, zumindest nicht nach Westeuropa unter normalen Umständen oder wenn, es ist irgendwie nur sehr beschränkt und es kommt auch niemand, es gibt keinen Tourismus. Also ich habe das ja selber gemerkt, als ich versucht habe, ein Visum zu bekommen, habe ich also irgendwie eine halbe Woche beschäftigt, um alle Papiere zusammen zu sammeln. Da verliert natürlich jeder die Lust, wenn man weiß, okay, in Ägypten kaufe ich das am Flughafen fertig aus. Ja, also was wirklich die Leute betrübt, ist die fehlende Auseinandersetzung mit dem anderen. Das ist ja eigentlich das, wie wir uns auch entwickeln. Wir müssen ja unseren Mitmenschen begegnen und uns mit ihnen auseinandersetzen, sich messen und diskutieren und so weiter. Und das findet eben nicht statt.
Und ja, das erklärt dann auch diese sozusagen Nachrichtensperre gefühlt. Ja, genau. Also dass, wenn wir irgendwie nachschauen, was gibt es eigentlich für aktuelle Nachrichten zu Algerien und zu Frauen in Algerien, dass sich da nichts findet. Ich habe ich hab gelesen, dass es zwei Bücher gibt in den letzten Jahren und vor allem dann sind die, glaube ich, auch nur in Frankreich erschienen zum Thema Algerien, also die hier in Westeuropa auf dem Markt sind. Also bemerkenswert, ne?
Ja, also es ist ja auch schon treffend bemerkt worden, dass Algerien das Nordkorea Afrikas ist.
Ah, ja.
Also Das ist wirklich ein breit, also natürlich ist es jetzt, es ist natürlich wesentlich wohlhabender, aber so dieses Abgeschirmtsein ist durchaus vergleichbar, also natürlich in anderen Kategorien und dabei ist das Land so schön. Also ich bin jetzt nun zurückgekommen und von dieser wunderbaren mediterranen leuchtenden Sonne, von den strahlenden Menschen, die dort eben demonstriert haben und ungeheuer viel diskutiert haben, wie sie sich vorstellen, was sein könnte. Wie es wird, wie gesagt, weiß keiner, aber wie auch immer, es gibt dort Strände, es gibt dort, gut, an vielen kann man nicht baden, weil das nicht vorgesehen ist, dass man sich entkleidet. Also es ist schön, aber einfach schwierig. Und vielleicht das einfach zum Abschluss so als Bild. Es gibt römische Ruinen am Mittelmeer, die auch sehr schön konserviert sind. Und Algerien ruht sich so ein bisschen aus auf diesen Ruinen, auf den Resten der ehemaligen Größe. Und ich bin einfach sehr gespannt, was nachkommt.
Wir auch. Und ich habe so den Eindruck, du wirst uns auf dem Laufenden halten.
Genau.
Vielleicht im nächsten Jahr. Und ich hoffe, dass unsere Sendung jetzt dazu beigetragen hat, ein bisschen mehr Neugierde auf das Land zu wecken und vielleicht ein bisschen aufmerksamer zu sein auch. Was könnten von den Frauen aus Algerien vielleicht auch an uns Westeuropäerinnen für Anliegen getragen werden, für Ideen, für Diskussionen? Ja. Vielen Dank, Isabella.
Danke, dass du da warst.
Vielen Dank.
Und noch eine Musik.
Und noch eine Musik. Gut, vielleicht ein Lied, das wirklich alle kennen. Khaled darf natürlich nicht fehlen, wenn man von Algerien spricht. Das Lied heißt Aisha, Shep Khaled. Und das war so ein großer Kracher.
Genau.
Ja. Vor 15 Jahren. Das ist vielleicht auch zum Abschluss die letzten paar Takte noch.
Wunderbar. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Danke euch.